Vor knapp 3 Wochen haben Agnes, Fritz und ich per Telefon gesprochen. Nicht wegen Corona, sondern eigentlich wegen 9000 Kilometer Entfernung. Zwar sprachen wir kurz über Corona und dass dieser auf uns alle zurollende Virus auch die Arbeit von Agnes und ihrer Familie für Viva Con Agua vor Ort gefährden könne, aber alles noch sehr vage und so konzentrierten wir uns mehr darauf, warum Agnes mit Mann und Kind nach L.A. gegangen ist und wie es dazu kam. Ihr Mann Micha hat nämlich vor knapp 15 Jahren zusammen mit Benny Adrian Viva Con Agua gegründet und in bereits 8 Länder gebracht. Agnes, unter anderem ausgebildete Katastrophenhelferin, immer mit an vorderster Front in den Gebieten, wo sie gebraucht wurden. Seit ein paar Jahren schon träumen die beiden nun davon, eine weitere Dependance in L.A. aufzubauen, in der sie Musik- und Kunstszene dafür nutzen können, um auf die Probleme in den Ländern aufmerksam zu machen, in denen Wasser- und sanitäre Anlagen Mangelware sind. Wir saßen uns also nun 9000 Kilometer entfernt und per Videochat verbunden gegenüber mit der Nachricht im Nacken, dass der US-Präsident soeben die Grenzen geschlossen hat. Was kaum zu glauben ist in Anbetracht dessen, was seitdem schon wieder passiert ist. Agnes und ihre Familie haben ihre Zelte in L.A. instinktiv kurz nach unserem Gespräch abgebrochen, was mit Sicherheit die absolut richtige Entscheidung war, wenn man sieht, was da jetzt schon wieder los ist. Mit der Chronologie komme ich aber derzeit weder innerhalb der Gespräche noch mit den Interviews im Ganzen hinterher, weil es gefühlt an allen Enden und Ecken andere brandaktuelle Stories gibt, die ich so wichtig finde zu erzählen. Gleichzeitig merke ich auch, dass ich nicht nur über Corona und dessen Auswirkungen sprechen will, sondern auch hin und wieder mal was anderes hören möchte. Daher versuche ich derzeit, für euch die passende Mischung zu finden und hoffe, es gelingt ein bisschen. Man traut sich kaum, eine verbindliche Aussage zu treffen, weil sich noch immer alles stets und ständig ändert und im Wandel ist. Mir hat das Gespräch mit Agnes super viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch wenn ihre Welt gerade schon wieder eine ganz andere ist, dass ihr auch etwas aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Viel Spaß mit Agnes Fritz von Viva Con Agua.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Ich fange einfach an, weil die ersten 2 Sätze sind eh immer awkward. da muss ich mich noch dran gewöhnen. Okay, also ich erkläre erstmal ein bisschen was im Setting, weil das Setting ist ein bisschen anders als gewohnt. Normalerweise sitze ich bei OMR im Studio. Heute sitze ich in meinem Schlafzimmer. Hier liegt überall Wäsche rum, natürlich nur um den Ton zu dämmen. Sonst wäre es natürlich mega aufgeräumt. Und ich wollte eigentlich starten mit der Frage, wie du dich beschreiben würdest. Allerdings habe ich in deinem Instagram-Profil gesehen, dass du da stehen hast, Activist, Creator, Mother. Und ich würde gerne von dir wissen, wie du diese 3 Begriffe verteilst oder welches Gewicht.
Ich wurde nie darauf angesprochen, aber diese Woche haben mich ganz viele Menschen darauf angesprochen, warum auch immer. Vielleicht auch wegen Podcasts und man spricht mehr über seine Arbeit und Menschen hören einem zu, was ich total beeindruckend finde, dass man da so schnell Feedback bekommt, vor allem darauf. Ich habe irgendwann mal den Begriff Aktivist für mich erkannt, weil ich bin sehr politisch aufgewachsen. Ich habe schon immer in meinem Leben super viel gemacht. Ich bin geprägt von meinen Eltern, die sich immer politisch engagiert haben. Ich war in der Schule, in jeglichen Institutionen sozusagen, irgendwie, wo man sich engagiert hat und so weiter. Ich war in der Partei, bis ich 15 war und ausgetreten bin. Ich habe mein Leben lang einfach Dinge organisiert und Dinge gemacht und das vielleicht auch nicht immer politisch geprägt, schon gar nicht religiös geprägt, irgendwie sehr viel sozial geprägt irgendwie. Und dann stolpert man natürlich irgendwann mal über den Begriff Aktivist. Und ich finde, das trifft es, dass man sich engagiert, egal für welchen Zweck. Also egal, ob ich das jetzt mache für meinen alten Arbeitgeber, für den ich gearbeitet habe und sozusagen sehr viel im sozialen Bereich gemacht habe oder jetzt eben auch für Viva Con Agua. Und Creator ist für mich ein Wort geworden, das ich sehr schätze, weil es bedeutet, dass man eben, also zuerst habe ich gemerkt, naja, ich bin jetzt eine Erschafferin, weil ich habe ein Kind bekommen. Ja, so. Da habe ich angefangen, mich mit dem Wort auseinanderzusetzen, dass ich gedacht habe, wow, was ist da jetzt eigentlich passiert? So, ne? Also ich habe Leben erschaffen und fand das super beeindruckend, habe aber dann auch gemerkt, dass ich jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr auch immer mehr meine Arbeitsweise so betrachte, dass man Dinge sozusagen gebärt. Das ist ein sehr weibliches Prinzip auch, mit dem ich mich noch nie so viel selber beschäftigt hatte. Auch wenn ich, so wie du, ich war 8 Jahre lang selbstständig, habe sehr viel selber gemacht, sehr viele Projekte selber gemacht, habe mich aber eher dann als Managerin vorgestellt, weil ich das studiert habe und nicht als Creator so. Und Mother, ganz bewusst, ich finde, sollte man einfach überall auch sagen, dass man das ist. Und ich fühle mich einfach auch so. Ich bin in diese Mutterrolle reingewachsen inzwischen so. Und das ist aber eine Rolle, die für mich jetzt als letztes in den letzten 3 Jahren dazu kam. Davor gab es nicht. So, und ja, das waren meine Gedanken zu diesen drei Rollen, in die ich in verschiedene, also die alle eigentlich zusammengehören und alle eigentlich auch was Ähnliches darstellen, aber von unterschiedlichen Zeiten von meinem Leben kommen.
Aber man kann sie nicht aufteilen in ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, oder? Also es geht doch alles wahrscheinlich so Hand in Hand und ist auch irgendwie parallel zu betrachten wahrscheinlich, oder?
Ja, obwohl man natürlich dann schon auch immer wieder sagen kann, ich meine, Mutter bin ich jetzt, Mutter werde ich natürlich die ganze Zeit sein so, aber wenn ich natürlich jetzt auch beruflich irgendwie was machen will, dann geht es nicht alles immer zusammen. Ja. So, ne? Also dann bin ich vielleicht eine Aktivistin im Bereich für Wasser, für sauberes Trinkwasser und gleichzeitig Mutter, aber das ist ja dann nicht eine Rolle.
Viva Con Agua gibt es seit 2006 und mittlerweile in 8 Ländern. Korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege. Aber seit wann bist du dabei und was hast du vorher gemacht?
Ich fange mal hinten an. Ich arbeite jetzt erst seit 1,5 Jahren offiziell dafür.
Ja.
Bei der Viva Con Agua Stiftung. Wir haben Entitäten in verschiedenen Ländern, aber wir haben auch mehrere Entitäten in Deutschland. Das bedeutet, uns gibt es in Österreich, Schweiz, Niederlande, Spanien, Südafrika, USA und Deutschland.
Ja.
Man muss aber auch dazu sagen, wir sind nicht überall gleich aktiv. Und dazu kommt auch eine unglaubliche Anzahl von Crews in Deutschland zum Beispiel, aber auch schon in Österreich und der Schweiz. Und ich finde, man muss es auch nicht immer nach Ländern aufteilen, sondern einfach nach Menschen, die sich dafür engagieren. Und das ist so die größte Zahl, dass wir insgesamt zwischen 10.000 und 15.000 Menschen haben, die sich dafür engagieren. Und das ist wow, finde ich. Wir sind natürlich auch stolz darauf, dass wir Kollegen haben auf dem afrikanischen Kontinent, die sich engagieren, die ich Kollegen und Kolleginnen nenne, weil sie dafür angestellt sind, weil es dort eine Organisation gibt. Und das ist einfach toll im Sinne von im Kontext von der Entwicklungszusammenarbeit. Aber auch ja, es dehnt sich gerade in verschiedene Richtungen aus und es ist toll, dass es sich ausdehnen kann. Ich bin seit 6 Jahren ungefähr engagiert. Davor war ich selbstständig als Kulturmanagerin, so wie ich mich damals definiert hatte, mit einer anderen Webseite und anderen Plänen sozusagen. Davor war ich sozusagen Kulturmanagerin und davor habe ich Lemonade and Charity gemacht.
Ah, ja.
Und zwar den Verein. Kennst du auch sicherlich als Hamburgerin. Und habe dort den Verein mit aufgebaut und da habe ich eher so vereinsführende Tätigkeiten gemacht und aber auch gleichzeitig wirklich ein Programm aufgelegt, wie wir in verschiedenen Ländern der Welt neue Organisationen finden kann, die man unterstützen kann. Ne? So, ja, kurze Zusammenfassung.
Und wie kam der Wechsel zustande zu Viva Con Agua?
Als ich selbstständig war, war es eben so, dass ich immer mal wieder Funding bekommen habe für verschiedene Programme. Ich habe mal ein Radioprojekt gemacht mit Zimbabwe. Ich habe Ausstellungen gemacht zwischen China und Deutschland. Ich habe sehr viel immer im internationalen und im Kulturbereich gearbeitet und wollte aber an etwas längerfristigem arbeiten. Mich hat das genervt, dass man dann sozusagen immer nur für ein halbes Jahr, für ein Jahr Programme macht und dass man nicht längerfristig was macht. Und dann war eine 50%-Stelle ausgeschrieben bei Lemonade and Charity, beim Verein. Die erste Stelle, die sozusagen, wo sie jemand im Verein eingestellt haben, der Rest arbeitet in der GmbH dort, um auch die Getränke zu verkaufen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und konnte meine beiden Standbeine weitermachen. Habe aber auch gemerkt, eigentlich gibt es bei Lemonade mehr zu tun. Wurde auch gefragt, ob ich nicht mehr arbeiten kann, weil es gibt immer mehr zu tun sozusagen. Das Business lief gut. Und habe dann meine Selbstständigkeit aufgegeben, irgendwie auch mit einem weinenden Auge und wusste eigentlich, irgendwie hänge ich auch da dran. Und dann kam ich mit meinem Mann eigentlich relativ schnell darauf, dass wir gesagt haben, wo stehen wir eigentlich gerade, was wollen wir machen in unserem Leben? Und wir beide haben gemerkt, dass wir nochmal länger im Ausland leben wollen. Ich habe immer wieder zwischendurch, aber immer für höchstens 8 Monate am Stück im Ausland wo gewohnt und gearbeitet.
Ja.
Und dann haben wir uns so ein bisschen als Ziel gesetzt, dass wir nochmal, bevor die Kinder kommen, ins Ausland gehen.
Als langfristiges Ziel mit Planung und so weiter. Also nicht
ja, aber nicht, Jahr, nicht sondern auswandern, sondern mal für 5 Jahre, ja. 3 bis 5 Jahre ja. im Ausland sein. Ne? Also nicht auswandern und so weiter und komplett Zelte abbrechen. So. Und daher kam das auch, dass ich dann auch gesagt habe, okay, kann ich mir vorstellen, würde ich voll gerne machen, wenn mein alter Arbeitgeber, entweder passt es zusammen, dass ich irgendwie von einem anderen Land aus arbeiten kann. Das ging damals logistisch auch alles noch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann es gut sein, dass ich bald weg bin. Und dann danach war ich auch erst schwanger.
Ja.
Und unsere Planung mit, bevor die Kinder kommen, ist dann nicht ganz aufgegangen. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir machen das. Also wir sind dann, haben uns verschiedene Länder überlegt und haben auch damals überlegt, werde ich mir irgendwo eine Stelle suchen oder werfen wir einfach unsere Skills zusammen. Und ich habe mich halt seit 5 bis 6 Jahren engagiert bei der Millantor Gallery in Hamburg, habe super viel so gemacht, habe Projektreisen mit organisiert und kannte das ganze System und habe auch gesagt, klar, ich kann mir auch vorstellen, für Viva Con Agua zu arbeiten. Und dann haben wir halt auch gemerkt, wir sind sehr komplementär in unseren Arbeitsweisen und Herangehensweisen und das würde sich wahrscheinlich auch ganz gut ergänzen. So.
Wenn man ja. sich, also wenn ich als Hamburgerin kenne ich natürlich Viva Con Agua sehr gut, ist mir totaler Begriff, ist mir total präsent. Und ich finde, das Besondere an Viva Con Agua ist so in meiner Wahrnehmung, dass ihr was Gutes tut, nicht indem ihr auf die Tränendrüse drückt, sondern indem ihr Kultur schafft. Also gerade in Hamburg. Das ist so der einzige Raum, den ich jetzt so wirklich sehr gut überblicken kann. Du hast schon gerade angesprochen, die Millantor Gallery. Ihr habt unfassbar viele Events, die ihr mitsponsert, die ihr selber auf die Beine stellt und so weiter und so fort. Das klingt jetzt in erster Linie nach so einem Fun-Job von außen betrachtet. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das, wenn es nach außen hin immer schön nach Fun aussieht, da super viel Arbeit hintersteckt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bis zum Kind noch einigermaßen gut zu organisieren ist. Aber mit einem Kind schon mal eine ganz andere Nummer ist. Und ich würde dich gerne fragen, wie dein Job sozusagen bis zur Schwangerschaft, bis zur Geburt ausgesehen hat und wie es dann sich gewandelt hat mit einem kleinen Baby.
Also ich habe bis zum Mutterschutz jeden Tag richtig viel gearbeitet. Mhm. Also ich würde schon so 10 Stunden sagen. Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr oft, sehr viel, manchmal länger, manchmal weniger, wie auch immer. Aber tendenziell sehr, sehr viel gearbeitet. Davor mit halb selbstständig, halb Angestellten noch mehr. Aber mit Spaß. So, ne? Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich wollte immer über mein Limit gehen. Ich mache das super gerne. Ich war dann auch in Mutterschutz und die haben mich immer ausgelacht, weil ich jedes Mal wieder ins Büro reinkam, weil ich die Übergabe nochmal und hier nochmal und so gesagt haben, Agnes, jetzt geh nach Hause, du kannst kaum noch laufen. So. Dann kam noch dazu, dass wir das nicht so richtig geplant hatten, aber dass wir dann, wir hatten einmal davor im Ausland geheiratet, also wir haben es andersrum gemacht sozusagen, wir haben, und haben dann aber gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich sowieso schon geheiratet, der Antrag kam auch schon vor der Schwangerschaft und wir wollten das sowieso tun, dann lasst euch jetzt den einfachen Weg nehmen und macht nochmal das Standesamt irgendwie vor der Geburt, weil das natürlich bürokratisch irgendwie einiges erleichtert und wir, wie gesagt, sowieso eigentlich schon in unseren Herzen geheiratet hatten, ja. Und haben das dann auch noch gemacht in Mutterschutzzeit. Das heißt, es war dann doch plötzlich nochmal viel Organisation. Und dann haben wir aber 2 Wochen vor der Geburt uns nochmal eine Auszeit genommen. Und ab da war schon so, dass natürlich erstmal eine brutale Umstellung war. Ich hatte mich emotional nicht ganz darauf vorbereitet. Das mache ich bei sehr vielen Dingen so. ich fand auch, ich weiß, viele sehen das anders, ich fand die Schwangerschaft sehr einfach, ich habe sehr viel gearbeitet, ich war sogar noch im Ausland, ich habe Projektreisen noch mit und weiter organisiert, außer dass mir die nach Indien von allen Seiten empfohlen wurde, nicht zu machen.
Ja.
Das heißt, man hat dann natürlich langsam zurückgesteckt sozusagen. Und dann war ich aber erstmal, würde ich sagen, so bis 5,5, 6 Monate raus.
Ja.
Weil ich aber auch gemerkt habe, es geht nicht anders. Stillen, wenn man stillen will, wenn man stillen kann. Geht es nicht anders. Mein Mann Micha hat sich relativ viel rausgenommen, hat mich am Anfang total unterstützt, aber ich habe auch immer gesagt, nee, du gehst mir auch echt schnell auf die Nerven, wenn du zu viel zu Hause bist, ja. Arbeite doch bitte wieder und wir machen lieber mal dann nochmal einen Elternzeiturlaub,
ja.
Wo wir halt bewusst irgendwie die Zeit dann zusammen verbringen. Und dann konnte ich aber halt, das darf man jetzt auch nicht überall sagen, aber ich konnte halt aus meiner Elternzeit raus sozusagen mich schon freiwillig engagieren, ja. Ja, und habe das eben auch ganz bewusst genutzt, dass ich immer wieder sagen konnte, nee, Kind geht vor, aber wenn ich arbeiten kann, gehe ich arbeiten und mach was sozusagen, bin aber offiziell noch in meiner Elternzeit. Hab auch meinem alten Arbeitgeber gesagt, dass ich meine Arbeit dann sein lasse und dass wir dann wirklich das mit Kalifornien machen. Und dann konnte ich halt dafür einfach schon anfangen, relativ viel vorzubereiten. Und da war ich halt zeitlich flexibel. Ja. Ich war komplett, ich konnte ja machen, wann, was ich wollte, wann ich wollte. So.
Ja. Das heißt, deine Aufgaben vor dem Kind hatten viel mit Reisen andere. Zu tun?
Ja. Sehr also viel mit Reisen zu tun, aber war ja dann mein alter Arbeitgeber. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe wirklich den Switch gemacht durch die Schwangerschaft.
Ja.
Ich hätte auch zurückgehen kommen, aber dann wollten wir das mit Kalifornien sowieso machen. Und dann war das ein guter Zeitpunkt zu sagen, nee, wir machen das jetzt. Ich kümmere uns um das Visum und alles. Und ich konnte einfach sozusagen mich frei in meine neue Arbeit einarbeiten. Habe aber gedacht, das geht viel schneller.
Das heißt, ihr seid jetzt vor kurzem erst, also Anfang des Jahres 2020, nach L.A. gegangen. Und wann hat diese Planung tatsächlich angefangen? 2 Jahre schon vor
genau vor 2 Jahren. Genau vor 2 Jahren, als Frieda ein halbes Jahr alt ist, sind wir zum ersten Mal hierher im Urlaub für 3 Monate und haben hier die ersten Events und sowas organisiert. Jetzt ist leider die Verbindung weg
und ich höre dich nicht. Du musstest den Satz bitte noch einmal wiederholen. Also genau als, ich habe die Verbindung mal weg und ich habe dich nicht gehört.
Ja.
Du hast, also ich habe noch gehört, dass Frieda genau ein halbes Jahr alt war und dann?
Und dann waren wir hier das erste Mal für 3 Monate und haben hier die ersten Aktivitäten organisiert.
Ach so, und haben gleichzeitig schon mal
gegründet, haben mit den Anwälten das Ganze gemacht, haben Visa, haben sozusagen alles Formaljuristische fing dann an. So die ganze Vorbereitung, Markenanmeldung und so weiter. Und das konnte ich natürlich alles remote machen. Das konnte ich in meinem Tempo machen. War trotzdem gemerkt, dass ich halt total ungeduldig bin und eigentlich immer mehr machen will. Aber ich konnte halt sozusagen im Schutz der Elternzeit der Offiziellen, konnte ich halt sozusagen das Ganze irgendwie ganz langsam vorbereiten, was natürlich gut war. Aber was schon auch zwischen uns als Paar für viel Diskussionen gesorgt hat, muss ich sagen. Weil wir immer gesagt haben, ja, okay, und dann gucken wir nach einem halben Jahr, wer wie viel arbeitet und wer vielleicht und ob ich dann wieder reinkomme, mehr sozusagen. Und am Anfang haben wir uns auf 15 Stunden die Woche geeinigt und dann wollte ich aber mehr machen. Und dann ist es so, dann ist man formal in Elternzeit und der andere ist angestellt und das führt dann halt doch auch zu Diskussionen, muss ich sagen.
Ja. Und ist es so, dass man... Also wenn man jetzt von außen hört, ihr geht nach L.A. und zieht da Viva Con Aqua auf, muss ich mal eine ketzerische Frage stellen. Das heißt nicht, dass es unbedingt meine Meinung ist, aber kommt man da viel in Situationen, in denen man sich rechtfertigen muss? Also im Sinne von...
Ja, wir kamen von alleine Leben. In diese Situation rein. Genau. Also wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir befürchten, dass das kommt und dass wir genau dem Bild irgendwie nicht entsprechen wollen und dass wir das auch versuchen wollen, transparent zu machen. So mit unter anderem haben wir deswegen auch noch mal mehr unseren Podcast angefangen.
Ja.
Wir betonen das auch immer, wir finanzieren uns unabhängig von Viva Con Aqua in Deutschland. Also wir finanzieren unser Leben, wir finanzieren alles, das Gehalt, alles wollen wir unabhängig finanzieren und haben das die ersten 2 Jahre auch super hingekriegt. Also ab meiner Einstellung war ich bezahlt von dem, was wir selber sozusagen unabhängig finanziert bekommen haben für Kalifornien. Für die ersten Aktivitäten, die hier stattgefunden haben. Wir haben eine Water Week 1 vor 2 Jahren organisiert, eine Water Week 2. Letztes Jahr waren wir für 3 Monate hier.
Kannst du dir ein bisschen genauer erklären, Water Week, was das bedeutet, was dahinter steht?
Ein Festival mit Musikkonzerten, Kunstausstellungen. Letztes Jahr haben wir ein Viva Con Aqua Dinner gemacht. Einfach ganz viele verschiedene Formate, aber halt alles rund um den Weltwassertag am 22. März. Sozusagen eine Woche lang mit ganz vielen Aktivitäten. So.
Und wie beginnt man das? Also man fährt nach L.A., ihr habt wahrscheinlich 1-2 Kontakte sicherlich schon gehabt irgendwie. Aber trotzdem muss man ja richtig wahrscheinlich Türklinken putzen, ne?
Ja, wir hatten Glück, dass die Stadt Hamburg und die Stadt Berlin sowieso Lust hatten, sowas auf die Beine zu stellen, transatlantischer Austausch, Kulturaustausch und so weiter. Und wir mit 2 Partnern, nämlich IHM, Interessengesellschaft Hamburger Musikschaffender und dem Reeperbahn Festival auch Partner hatten, mit denen wir das Ganze wirklich professionell umsetzen konnten.
Ah ja, perfekt.
Also da ging eine Türe auf, weil wir wussten nicht, was wir machen sollen, wie wir anfangen sollen. Und dann kamen sozusagen die anderen auf uns zu und haben gesagt, ja, wollt ihr nicht sowas wie die Millantour Gallery da drüben machen? Also, ja klar, perfekt. Türe geht auf, das ist unser Start. Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, das ist ja ganz oft so, dass genau die Menschen, die was Gutes tun, irgendwie unter so einer ganz besonderen Lupe sind und sich erst recht rechtfertigen müssen, für viele Dinge viel kritischer betrachtet werden, weil sie dann vielleicht, also es ist ja wirklich unfassbar schwer, ein ganzheitlich perfektes Leben zu führen. Ich kenne niemanden, der das so bisher geschafft hat. Habt ihr das auch erlebt, dass Leute quasi sagten, jetzt macht ihr das ausgerechnet und dann fliegt ihr durch die Gegend oder keine Ahnung, was auch immer, auf welchen Softspot dann sozusagen zugegriffen wird?
Ich kriege das ehrlich gesagt relativ wenig von außen gehört. Ich glaube, dass wir selber sehr viel darüber intern diskutieren. Ja. Ne, wir diskutieren bei Vivok und Aqua, klar, kompensieren wir Flüge und sowas, aber ist es das genug? Müssen wir nicht andere Projekte machen? Müssen wir nicht irgendwo einen Wald kaufen? Also nur so, dass wir diskutieren intern so viel über genau diese Themen, dass wir gemerkt haben, so dass das der größere Druck ist als der von außen ist. Plus, Micha zum Beispiel ist derjenige, der ständig über seinen Gehalt redet. Ständig. So.
Ja.
Gar nicht, weil er damit angeben kann, kann er nicht so, aber einfach nur, um transparent zu machen, wie wir leben, wie man sozusagen leben darf in einer Gesellschaft, wo man sich sozial engagieren will, aber eigentlich nicht viel verdient, so, obwohl man sich den Arsch aufreißt. So, ne?
Ja.
Und ich finde, dieses einfach von vornherein transparent zu sein, nimmt diesen ganzen Druck von außen weg. So. Das heißt halt nicht, dass man sich den Druck von innen einfach selber nicht mehr macht. So, ne?
Ja.
Ja.
Das stimmt, es ist mir auch aufgefallen, dass er das mehrmals betont hat, wie viel er verdient und wie viel ihr auch wahrscheinlich braucht in L.A. Gehst du da genauso transparent mit um? Also kannst du sagen, wie ihr eure Zahlen so aufgestellt habt?
Ich gehe genauso transparent damit um, weil ich es gelernt habe mit von ihm. Ich wäre früher, glaube ich, nie so gewesen, weil mir es erstens nicht so wichtig ist, Geld. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich weiß, wie wichtig das ist, kein falsches Bild zu machen, so, ne? Klar, davor habe ich wahrscheinlich irgendwie, haben wir, glaube ich, oh, ich weiß es gar nicht, ich bin da auch so schlecht. Ich glaube, ich habe 3 oder 3,5 verdient, ich weiß es nicht, und jetzt sind wir aufgestockt auf 4. So, ja?
Allerdings ist natürlich der Lebensstandard da auch, oder nicht der Standard, sondern die Lebensunterhaltungskosten wahrscheinlich auch völlig andere in L.A. als in Deutschland.
Es sind völlig andere und wir sind halt weiterhin ja so, dass wir sagen, klar, dann geht man halt nicht essen. Wir gehen Sachen einkaufen. Wir versuchen nicht zurückzustecken in dem Sinne, dass wir halt sagen, wir fangen jetzt nicht an, uns von Nudeln zu ernähren. So, ne? Aber ja, letztes Jahr, als wir für 3 Monate hier waren, und das war sehr, sehr anstrengend, haben wir in 3 verschiedenen Orten gewohnt, bei Familien gecrashed, die wir kennen und so weiter, und das mit einem kleinen Kind. Ja? Also das ist ja ein bisschen Gründertum, dass man eben auch sagt, hey, ich habe jetzt hier kein Privileg und wir fangen nicht an mit einem riesen Budget, sondern wir fangen an, weil wir es machen wollen.
Ja, absolut.
Und dann bin ich natürlich auch diejenige, die dann halt sagt, okay, ich bin Mutter und ich habe ein Kind und was ist denn für das Kind noch gut? Also, ne, dieses zu oft umziehen und zu oft so Sachen machen, das sind dann halt so Themen, wo ich relativ schnell merke, okay, da muss ich dann irgendwann mal die Bremsleine ziehen und da setzen wir uns auch zusammen irgendwie bei Viva Con Agua so, okay, wie können wir das Ganze so machen, dass es sozusagen nicht so ist, dass wir hier ein mega geiles Leben haben, aber dass man halt sagt, okay, so die Grundsachen sind einigermaßen okay und wir fangen jetzt nicht an mit 19 irgendwie ein eigenes Ding zu machen und nur noch auf Couches zu pennen und das können wir auch nicht mehr. So.
Ja.
Da hat sich der Standard schon etwas geändert sozusagen, aber also ne, das ist sozusagen ein schmaler Grat von diesen ganzen Dingen. Und jetzt haben wir zum Beispiel jetzt wirklich eine Wohnung durchgebucht, irgendwie, bis wir wieder zurückgehen. Und ich war total froh, weil ich wusste, ach cool, das bedeutet, ich kann jetzt nach einer Kita gucken für meine Tochter, weil wir immer am gleichen Ort sind und so weiter. Ne? Also da lernen wir jedes Jahr weiter. und das war letztes Jahr eben halt nicht der Fall, obwohl wir wirklich auch schon tolle Freunde hier haben, die dann uns wirklich auch aufgefangen haben und wo wir hier mal 2 Wochen waren, da mal 3 Wochen waren, nur um das Ganze halt finanzieren zu können. So, ne?
Ja. War Frieda in Hamburg schon in der Kita?
Ja, durch Zufall. War nicht geplant. Aber ich muss sagen, wir haben das ja ganz anders gemacht, sondern wir haben ab einem Jahr ein Au-pair gehabt. Das Konzept Au-pair sozusagen, die kam auch aus Deutschland sozusagen, also nicht von einem anderen Kulturkreis, nicht aus einem anderen Land, aber eben ein ähnliches Anstellungsverhältnis wie ein Au-pair. Deswegen sagen wir im Au-pair, uns ist auch egal, woher das kommt. Wir haben das privat gemacht, wir machen einen Aufruf. Die ist dann sozusagen bei uns privat und ist jetzt nicht über so eine Au-pair-Agentur oder sowas, aber es sind wir orientieren uns sozusagen an dem gleichen Konzept. Ja, mit bei uns wohnen, mit bei uns essen, mit Teil der Familie sein.
Ja.
mit Stunden, die aufgeschrieben werden, dass es nicht zu viel ist und so weiter, weil wir halt immer gemerkt haben, wir hatten Praktikanten aus Uganda bei uns wohnen, wir hatten Freundinnen von mir relativ lange bei mir wohnen, so. Wir haben immer unser kleinen Familienkreis aufgemacht, so, ne? Also als wir auch noch keine Familie waren, sozusagen, einfach nur unser gemeinsames Leben aufgemacht für andere Menschen. Und wir haben immer gesagt, ich glaube, wir kriegen das nur hin, wenn wir flexibel sind und weil wir immer so viel reisen, dass wir dann halt auch immer jemand haben, der sozusagen auch bei uns ist. Und sind mit dem jetzt ganz gut gefahren mit dem Konzept. Fanden das toll. Und dann erst letztes Jahr haben wir Frieda für 3 Monate in der Kita gehabt, weil Micha und ich so viel am Reisen waren, dass wir gemerkt haben, selbst da reicht uns das Konzept Au-pair nicht mehr. Mhm. So. Und dann kam die Kita um die Ecke und meinte, ja, wenn es nur so für kurzfristig ist, haben wir einen Platz. Weil wir wollten auch keinen Platz wegnehmen von irgendjemand anders, der schon super lange auf den Platz wartet, weißt du? So, das ist ja dann auch die Sache. In Hamburg ist ja Kinderbetreuung nicht das einfachste Thema, ja?
Nee.
Und dann hatten wir wirklich das Glück, dass wir für 3 Monate Frieda in der Kita hatten und dass es wunderbar geklappt hat und dass es dann mit Au-pair gut war, weil eigentlich immer einer von uns weg war, konstant für fast 3 Monate.
Ach so, ihr seid nicht mehr zusammengereist, sondern immer oder großenteils aufgeteilt. Nee, das ging ja
nicht, weil wir Frieda nicht mitgenommen haben.
Ja.
Micha mal in den USA, ich mal in den USA, Micha mal in Nepal, ich in Uganda.
Wow, das macht es ja auch nicht einfacher, ne? Und gab es da mal Gegenwind, dass jemand von außen gesagt hat, wie könnt ihr anfangs mit Kind immer reisen oder wie könnt ihr auch reisen und euer Kind bleibt zu Hause und einer von euch ist nicht da oder so? Gab es da Kritik oder,
Nee, eigentlich nicht. Nur mir gegenüber kamen natürlich schon dumme Sprüche. So,
dir als Mutter quasi? Oder warum ausgerechnet dir?
Ja. Ich bin ausgebildete Katastrophenhelferin. Ich habe das gemacht. Das ist für mich mein entscheidendes Ehrenamt, weil ich gesagt habe, ich kann irgendwie organisieren. Ich habe einen Pass, wo ich in jedes Land reisen kann. Das ist meine Art, etwas sozusagen zurückzugeben der Welt. Und ich weiß auch, dass ich verdammt viel lerne, weil ich habe mehr in der Ausbildung gelernt, muss ich sagen, als in meinen beiden Studiengängen zusammen so. Ja?
Mhm.
Also für mich ist es einfach sehr praktisch, sehr hands-on. Man hat irgendwie mit Regierung, Militär, den verschiedensten sozialen Organisationen zu tun. Ich lerne unglaublich viel bei jedem Einsatz und ich wollte einfach schon vor der Schwangerschaft einen Einsatz machen, hat nicht geklappt. Dann war ich schwanger und dann wusste ich will eigentlich dabei bleiben, weil das dreht sich so schnell, das ganze Business, dass da einfach ständig irgendwie neue Sachen passieren und man eigentlich auch regelmäßig in Einsätze fliegen sollte. Und dann habe ich war Frieda 14 Monate alt, meinen ersten Einsatz gemacht ins Erdbebengebiet nach Lombok in Indonesien.
Ah,
und ich habe auch weiter gestillt, sozusagen. Ich habe abgepumpt. Also ich habe auch da gesagt, ich überbrücke die 10 Tage. Und danach wurde ich interviewt von der Zeitung und auch ein paar Leute haben mir geschrieben und so weiter, wie ich das eigentlich machen kann als Mama, sozusagen unverantwortlich irgendwo hinzureisen mich irgendwie. Und da habe ich, also bei der Zeitung war ich schnell genug, da habe ich nur gesagt, das hätten sie mich niemals gefragt, welchen Mann gewesen.
Mhm.
Warum fragen sie mich das? Ja.
Mhm.
Und bei den anderen habe ich auch einfach gesagt, naja, ehrlich gesagt ist mit dieser Organisation in Einsätze fliegen sicherer als alles andere. So, wenn man in Urlaub geht manchmal. So. Und das soll niemand beurteilen und das soll auch niemand mit meiner Mutterrolle bitte in Verbindung bringen, so weiter. Also, Aber da habe ich halt gemerkt, da kommen die ersten Sachen und dann kamen wirklich die ersten Sachen so von wegen, wir haben uns das am Anfang noch aufgeteilt und wir nehmen bewusst Frieda mit, weil wir wollen eine Gesellschaft zeigen, kreieren und leben, wo Kinder mit Teil davon sind und nicht zu Hause irgendwo weggesperrt werden. Und bei Micha wurde es immer sehr toll begrüßt, wenn er sie irgendwo mit hingebracht hat und ich hatte immer das Gefühl, dass man halt eher so, oh Gott, hat sie die Kinderbetreuung nicht unter Kontrolle? Also warum geht sie jetzt zu dem Vortrag oder warum macht sie das denn jetzt mit dem Kind? Also, ne? Und das sind halt auch die Sachen. Micha bekommt dann total viel Positivität zugesprochen und so ein toller Vater. Und ich bekomme es nicht bis hin zu, ich bekomme Kritik, ne? Nicht immer offen, nicht immer direkt, aber deswegen fand ich zum Beispiel, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast auch super wichtig, weil ich merke, dass da eine Gesellschaft, die statistisch veraltert irgendwie, und mehr Kinder braucht und will und fordert. Ich finde es total wichtig, dass man darüber spricht, wie schwer das heutzutage ist, manchmal das wirklich zu vereinbaren.
Ja, das finde ich auch. Ist es für dich eher sozusagen die größere Herausforderung, zu arbeiten und dann diesen Vorwürfen entgegenzustehen? Oder ist es für dich die größere Herausforderung, zu sagen, ich bin Mutter, ich bin nur zu Hause, ich arbeite gar nicht?
Ich habe die Frage, stelle ich mir jetzt seit 2,5 Jahren eigentlich sehr, sehr oft, weil ich immer wieder merke, wie schwierig das ist, beides zu machen, zu arbeiten. Und das Ganze sozusagen ausgeglichen und einem Ansatz gleichberechtigt hinzubekommen, weil ich glaube, die Gesellschaft und die Welt ist heutzutage einfach noch nicht an dem Punkt, dass es wirklich möglich ist. Und es sind oft so indirekte Sachen. Es ist, Kinderbetreuung, Krankheitsausfälle, ne? Wie auch immer. Also es gibt so viele Dinge, wo ich halt merke, dass immer derjenige, der eher sich um das Kind kümmert, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, ich will es gar nicht auf Mann oder Frau Sache zurückzuführen, sondern einfach die Person, die sich mehr um das Kind kümmert, ist strukturell benachteiligter. So.
Ja.
Und ich finde das ein unglaublich schwerer Kampf und wir sind halt, also mein Mann und ich, wir sind beides so offen und wir reden da so viel darüber, aber trotzdem ist es schwer, beides immer unter einen Hut zu bekommen. Und ich frage mich dann trotzdem manchmal immer, ist es dann nicht besser, dass man das klar trennt? Ja, weil wenn dann das Kind krank ist, so, wer kümmert sich, wenn wir beide sozusagen selbst Gründer sind, ja, und welcher Termin ist wichtiger, wer lässt die Arbeit sein, so, ne, und da komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich auch sage, war das vielleicht früher diese klare Rollenaufteilung, ich gehe jetzt immer noch nicht auf Mann-Frau ein, sondern einfach eine klare Rollenverteilung, vielleicht nicht das Einfache. Und ich weiß es nicht, ich kann mir diese Frage noch nicht beantworten, ich merke nur, dass wir in so einer Zeit sind, wo ich merke, dass ganz, ganz viele Frauen oder auch Männer, ja, die sich mehr um die Kinder kümmern, immer wieder, glaube ich, an Grenzen kommen und das noch nicht richtig cool geregelt ist. So.
Trifft das bei dir eher dann so eine Art schlechtes Gewissen oder schaffst du es ganz gut, den Softspot quasi nicht zuzulassen, sondern dem stark entgegenzuwirken?
Ich versuche das Leben so zu organisieren, dass ich weiß, dass ich einfach, wenn ich Zeit habe mit meiner Tochter, Zeit habe mit meiner Tochter und wenn ich arbeite, dann wirklich arbeite. Ich versuche einfach so weit, wie ich kann, weil ich bin in einer Position, wo ich super viel Privilegien habe und super viel selbst bestimmen kann und dafür bin ich super dankbar und das will ich auch jeden Tag irgendwie immer mir vor Augen führen, ja. Und das mache ich auch ganz bewusst so, dass ich relativ viel selbst bestimmen kann und deswegen auch, ne, und ah ja, wir probieren jetzt das Konzept Au-pair, ach ja, das kann ich mir leisten, wir können uns das leisten, ja, das ist ja alles, das sind ja alles tolle Dinge, so. Und ich merke nur einfach, ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viele einfach auch damit strugglen, so.
Ja.
Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Also manchmal hat man noch sowas, wenn man konfrontiert wird. Genau, das ist dann einfach, weil man vielleicht in sich selber auch solche Überlegungen hat, die wahrscheinlich jede Mutter irgendwo hat, dass man dann ein schlechtes Gewissen bekommt, weil es irgendwie so einen Softspot triggert und die Leute genau den treffen und man sich dann gar nicht unbedingt immer dagegen wehren kann und es vielleicht auch anstrengend ist, sich tagtäglich dagegen zu wehren oder zu sagen, das berührt mich nicht, ich bin völlig bei mir, ich spüre es.
Ich muss sagen, dass es mich am Anfang wirklich aus der Bahn auch geworfen hat, als ich junge Mutter war, als ich noch überfordert war mit, ach ja, jetzt bin ich ja Mutter und ich habe da jetzt viel mehr Verantwortung und konnte, also ne, einfach überhaupt mal damit klarzukommen. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich zum allerersten Mal Coaching gemacht habe im letzten Jahr und dass mir viel mehr noch bewusst geworden ist, was für eine Stärke wir Frauen haben und was für eine Stärke auch mit der Rolle einhergeht, dass man Eltern wird, so. Und wie wir auch unseren Softspot sozusagen in unsere Stärke umdrehen können. Ne? Und dass ich immer mehr merke, es wird immer wichtiger, darüber zu reden. Und es wird immer wichtiger, auch anderen Menschen sozusagen Schutz zu geben, die vielleicht sich dessen Ganzen noch nicht so bewusst sind oder die nicht so viele Privilegien haben. Und deswegen finde ich es doppelt wichtig, dass so ein Podcast irgendwie wirklich darüber gemacht wird, dass auch andere Menschen sich bestärkt fühlen, genau in dem Punkt, dass sie da vielleicht, dass man irgendwie, ich bin zum ersten Mal richtig, richtig, richtig vulnerable, was ist es auf Deutsch? Weich und angreifbar und verletzlich bin ich, komplett. Das war ich früher niemals. Jetzt mit der ganzen Situation auf der Welt noch mal mehr. Und ich denke mir immer so, das ist aber nicht, das ist, ich bin nicht schwach, ich bin nicht schwächer deswegen so, sondern ich bin vielleicht viel bedachter und ich trage viel mehr Verantwortung und ich bin mir dessen bewusst irgendwie und ich versuche ganz bewusst zu sagen, wenn es meiner Tochter nicht gut geht, sorry, das ist mir das Wichtigste. So.
Ja.
Ja? Ich sage immer Frieda first. Ja. und das darf ich auch sagen. Und wenn jemand es nicht versteht, dann soll er es halt nicht verstehen.
Ja.
Dann soll er erst entweder mal selber ein Kind haben oder wenn dann der Business-Kontakt nicht zustande kommt, dann kommt er halt nicht zustande. Dann denke ich mir halt, ja, gut. So, also ich gehe da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein um inzwischen und einem ganz anderen Selbstwert irgendwie. Aber das hat ja bei mir auf jeden Fall lange gedauert.
Jetzt hast du schon zwei, drei Mal euren eigenen Podcast angesprochen. Ihr habt einen begonnen, als ihr nach LA gegangen seid, gerade um diese Transparenz auch wirklich zu vermitteln. Finde ihn übrigens super, also kann ich nur empfehlen. Und man kann in dem Podcast auch merken, dass ihr beide als Paar offensichtlich sehr viel auch über solche Themen redet. Also ihr, es wirkt so, sag ich mal, dass ihr darüber redet, wenn es irgendwo, wenn der Schuh drückt, wenn es im Haushalt drückt, wenn es in der Kinderverpflegung drückt, wenn es im Arbeitsbereich drückt. Und das lässt eigentlich darauf hindeuten, dass ihr eine sehr gleichberechtigte Beziehung führt. Unterstelle ich euch jetzt einfach mal so. würdest du das auch so unterschreiben oder gibt es trotzdem, auch wenn man eine gleichberechtigte Beziehung führt, immer noch Punkte, die du auch gerade eben anscheinend angesprochen hast. Micha wird dafür gelobt, wenn er Frieda bei der Arbeit vielleicht dabei hat und auf dem Schoß noch wackelt, während er irgendwas macht. Und als Frau wird man einfach immer eher so ein bisschen, hat sie wohl nicht organisiert bekommen. Wie geht ihr da sozusagen miteinander um? Gibt es da so Leitfäden, die ihr jemandem ratschlagen könnt?
Wir gehen damit um, weil wir sprechen darüber und unser Podcast Dropwise, jetzt muss ich es auch mal machen und sagen, wie er heißt, soll ja auch ein bisschen dazu dienen, dass andere Menschen sehen, ah ja, wie kann man eigentlich Business und Family Life und so weiter eigentlich auch unter einen Hut bekommen, ja. Und wie schwierig ist es teilweise, weil ich habe viele Nachrichten jetzt bekommen, so von wegen, ja, aber es sieht bei euch immer so einfach aus und Micha nimmt doch die Kleine auch voll auf, das ist doch alles voll gleichberechtigt. Und ja, wir machen beide gleich viel und wir arbeiten beide gleich viel. Ich weiß nicht, was das Wort gleichberechtigt bedeutet und ob es Gleichberechtigung in dem Sinne immer gibt. So, es ist trotzdem so, dass ich sehe, dass es einen gibt, der im Haushalt den Hut auf hat und das bin ich bei uns in der Beziehung so. Mhm. Ich kümmere mich um die ganzen Sachen. Ich kümmere mich um die Organisation der ganzen Sache sozusagen, ne? Und mache das jetzt aber auch bei den ganzen Business-finanziellen Sachen auch. Deswegen weiß ich habe halt einfach mehrere Hüte auf und ich kann mit diesen Hüten umgehen. Und ich merke immer nur, dass man das auch als Paar kann oder dass man das vielleicht auch als größere Familie gut kann, wenn da, glaube ich, regelmäßig darüber gesprochen wird, ob alle fein sind damit, ja. Und niemand wird zu mir herkommen und sagen, boah, deinen Hut in der Familie aufzuhaben, das machst du aber richtig gut. Mhm. Also habe ich noch nie gehört. Nee. Aber ich lobe mich jetzt immer selber, dass ich das ganz gut unter Kontrolle bekommen kann, nachdem dann wieder ein Umzug und wir müssen alles neu organisieren geklappt hat. So, ne? Das sind halt einfach, sowas sieht niemand und da merke ich einfach, welchen krassen Respekt ich habe vor Familien und Väter und Müttern, die halt mehrere Kinder großgezogen haben. Das war mir einfach so nicht bewusst irgendwie, was es für eine Orga-Sache auch dahinter ist. Und für mich ist das halt auch, ich weiß nicht, das habe ich in einem der Podcasts, glaube ich, auch schon erzählt, aber ich habe gemerkt, dass ich das jetzt auch wie ein Business organisiere. So. Ich organisiere den Haushalt mit allen To-Do-Listen wie projektmanagementmäßig Business. Mhm. Mhm. Und dann wird draufgeschrieben, wann was zu tun ist, wie lange das dauert und dann teilt man es auf. So. Und das macht es für mich so einfach. Das macht für mich das Ganze so wie, hier, guck mal, das sind die Aufgaben. Hier ist jemand, wir sind beide dafür angestellt. Das müssen wir alles erreichen. Jahresziel, ne? Lang nicht so krass jetzt so. aber das hat mir halt geholfen, den Hut aufzuhaben, weil ich halt weiß, ich habe das jetzt einmal runtergeschrieben. Wir haben dann Projektmanagement rausgemacht. Wir setzen uns jetzt da hin irgendwie und dann teilen wir uns die Aufgaben zu und dann weiß halt jeder, was er zu tun hat. So.
Ja, da sind die Verantwortlichkeiten klar verteilt, so. Ja. Wie sieht denn euer Alltag jetzt aktuell in LA so aus? Wenn ich das meinen anderen Familien erzähle, dann denken die so, ja, jeder muss seinen eigenen Weg finden am Ende des Tages wahrscheinlich. Aber wenn das für euch so funktioniert, ist das doch schon mal ein Riesenfortschritt. Ich glaube, es gibt sowieso bei all diesen Dingen keine Pauschalantwort wahrscheinlich. Erzähl doch mal, wie euer Alltag jetzt so aktuell in LA aussieht. Also einen Kindergartenplatz habt ihr jetzt? Ist das vergleichbar mit einem Kindergartenplatz in Deutschland? Oder was sind so die Unterschiede?
Ja, es kostet so eine Null mehr hinten dran.
Ja.
Erstens.
Ja.
Aber da haben wir auch versucht, das transparent zu machen. Es bedeutet, einen großen Vortrag, der bezahlt ist, mehr. Und das muss man dann halt irgendwie finanzieren. Und wenn halt Frieda First ist, dann ist das halt mit das Wichtigste. Ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dass es ein sehr toller ist, der alles aus Holz hat und ganz viele Spielsachen. Und es ist alles kunterbunt. Es ist ein französischer, der irgendwie dann auch die verschiedenen Traditionen aus Europa mit rüberbringt und so, wo ich dann halt auch merke, naja, neue Kultur, aber ich bin froh, dass es nicht ganz so Plastic Fantastic alles ist, wie hier ein Teil des Landes ja ist.
Ja,
so.
Ich kann es mir vorstellen.
da hatte ich große Angst und da bin ich total, total froh und auch super gutes Essen, super tolle Erzieherin und so weiter und auch verschiedene Input an Sprachen. Frieda nimmt den sehr gut an. Frieda hat mal wieder so gut wie keine Eingewöhnung gehabt, irgendwie, was ich total toll finde. Aber da geben wir auch die Zeit, die sie braucht. So. Wir haben keinen Alltag, aber wir haben ja ein Artist-in-Residency-Programm, das wir laufen haben, jetzt für 3 Monate. Mal sehen, wie lange noch. Aber wir haben Musiker und Fashion-Designer oder Bekleidungskünstlerinnen hier.
Ja.
Fashion Designer soll ich nicht immer sagen, wurde mir jetzt gesagt. ich habe noch nie so viel in dem Bereich gemacht, aber auch da haben wir jetzt hier ein Studio im Haus. Das heißt, hier wird viel genäht, es ist alles bunt. Wir haben auch schon 2 Shootings organisiert. Es gab schon 2 Musiksongproduktionen mit lokalen Künstlern von hier und damit auch eine Musikvideoproduktion. Und generell wollen wir hier natürlich eher so die Grundstruktur auch aufbauen. Das heißt, welche Social Business gründen wir noch? Ne? Also Viva Con Agua hat das Social Business, Wasser zu verkaufen in Deutschland, Klopapier zu verkaufen, Toiletten auf Festivals von Goldeimer anzubieten und so weiter. Ein neues Social Business, das jetzt in Hamburg auch noch stattfinden wird bald. Also wir haben ja die verschiedenen Sachen sozusagen im Handgepäck, was wir hier auch aufbauen könnten. Und da versuchen wir jetzt wirklich einen Weg nach dem anderen irgendwie abzugrasen und zu schauen, wo gehen hier die Türen auf. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sehr viel wirklich Produktion jeden Tag und dann aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Grundstruktur legen.
Und ist Frieda dann 5 Tage die Woche im Kindergarten wahrscheinlich?
Ja.
Und 6 Stunden der Zeitraum oder 6 Stunden pro Tag. Das heißt, du hast 6 Stunden in Anführungsstrichen zur freien Verfügung für den Job?
Ja, und dann habe ich noch, nehme ich sie noch 2 Vormittage und Micha nimmt sie 3 Vormittage und die Abende teilen wir auch so auf.
Ah, das klingt schon ein bisschen anders. Also auch hier.
Aber das funktioniert halt trotzdem auch nicht immer. Aber ja, es ist viel Organisation, ja.
Ja.
Und deswegen ist jetzt unser Au-pair konnte ja leider nicht nach Amerika einreisen. Das hat uns auch am Anfang echt so ein bisschen alles durcheinander geworfen. War auch nicht so geplant. Das war auch einfach, ja, man kann sich nicht immer darauf alles verlassen, wenn man das nicht über Agenturen macht, sozusagen, ne?
Ja.
Und jetzt haben wir Glück eben, dass meine Mutter noch dazukommt, so, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen, auch hier die Kinderbetreuung sozusagen irgendwie so abgedeckt zu bekommen, dass Frieda nicht jetzt noch von Leuten betreut wird, die sie nicht kennt. Also ist mir schon ganz arg wichtig, dass da eine wirklich Vertrauensperson für sie da ist, weil sie einfach noch klein ist, so.
Und wenn ihr euch bei den Vormittagen aufteilt und Frieda abwechselnd auch habt, bedeutet das, dass ihr dann in der Zeit nicht für Viva Con Agua was machen könnt? Oder läuft Frieda dann so ein bisschen mit und sie ist irgendwo im Hintergrund mit dabei?
Beides. Mal so, mal so. Also manchmal nehmen wir sie einfach mit zu Meetings, wo wir wissen, das klappt irgendwie total gut. Und das ist ja sowieso so, alles, was wir hier machen, auch am Wochenende mal hier eingeladen werden und so weiter, ist ja nicht unbedingt immer alles privat, sondern es hat immer mit Viva Con Agua zu tun. Ne? So, weil wir hier natürlich dann auch gucken, dass wir hier genau dieses Netzwerk aufbauen. So. Und manchmal nehmen wir sie mit und manchmal, wenn es halt nicht anders geht, dann halt auch nicht. Ne? Aber ich nehme mir eigentlich relativ bewusst immer diese Zeit dann auch, wenn ich mit ihr rausgehe und wenn ich sie habe, dann will ich eigentlich für sie da sein. Mit ihr hier die Welt erkunden. So.
Jetzt kommt deine Mutter dazu, das ist schon mal ganz gut. Dann hat sie eine vertraute Person um sich und du ja auch. oder ihr.
ja.
Das heißt aber nicht, dass sie auf den Kindergarten verzichten wird wahrscheinlich, oder?
Nee. Nee, weil ich auf der anderen Seite gemerkt habe, und das kam auch von ihr und das kam letztes Jahr, sie will Kinder. Sie will mit Gleichaltrigen, sie hat total Bock darauf, irgendwie mit Gleichaltrigen zu sein. So, wir haben das lange genug hier gemacht, sozusagen, ohne Kindergarten. Und das fand ich auch gut. Die Entscheidung finde ich auch bis heute gut. Aber weil wir es halt mit dem System Au-pair gemacht haben und weil wir dann gemerkt haben, okay, hier gibt es eine Gruppe, da kann dann das Au-pair oder einer von uns irgendwie immer hingehen, dass sie mit anderen Kindern ist. Plus, Viva Con Agua ist ja so ein Netzwerk mit vielen Familien und vielen Kindern. Das heißt, sie hing halt auch mal 2 Monate lang in der Galerie rum, also im St. Pauli-Stadion irgendwie zur Vorbereitung. Und da waren auch andere Kinder. Das heißt, sie kennt es einfach immer, von Menschen umgeben zu sein. Und das passiert hier ja nicht automatisch. Und deswegen finde ich diesen Kontakt zu den Kindern ganz toll. Und sie hat jetzt auch gestern ihr erstes englisches Wort gesagt.
Oh, wow.
Das ist schön.
Das geht ja auch schnell wahrscheinlich in dem Alter noch, ne? Mit den neuen Sprachen und so weiter. Da haben die kleinen Knöpfe uns ja.
Und dann gibt es hier auch Holidays und Tage, wo die Kita geschlossen ist, wo ich auch schon ganz bewusst weiß, das ist dann die Zeit, wo ich mich auch total freue, mit ihr hier mal rauszufahren und irgendwie was gemeinsam zu entdecken. Ja. So.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass so eine, auch wenn es nur temporär ist, aber so eine, ich sage jetzt mal Auswanderung, per se schon auch eine Herausforderung für ein Paar sein kann. Viel zu organisieren, neue Umstände und so weiter und so fort. Findest du, dass ein gemeinsames Kind die größte Herausforderung ist oder ein Umzug nach L.A.?
Ein gemeinsames Kind. Und alles zusammen ist dann eine riesen Herausforderung. Ja. Aber ich habe schon noch mal gemerkt, dass wir waren halt beide auch viel im Ausland und waren schon immer viel am Reisen. Für uns ist das nicht so eine riesen Herausforderung.
Ja.
Wenn ich ja auch mit anderen Familien gesprochen habe, auch andere deutsche Familien, die hierher gekommen sind, die haben gemeint, boah, die ersten 6 Monate waren richtig schlimm. Ich sehe es überhaupt nicht richtig schlimm an. Mhm. Für mich ist es überhaupt nicht schlimm, hier so mal ein paar Sachen zu organisieren. Aber ich bin das auch gewohnt. Mhm. Ich bin es gewohnt, in ein anderes Land zu gehen, wo man einfach erstmal die Dinge komplett anders organisieren muss. So. Also das ist für mich persönlich halt nicht die krasseste Herausforderung. So. Für mich ist es eher wirklich die Herausforderung, wie geht man damit um, wie viel Zeit will man mit dem Kind verbringen und wie schafft man es trotzdem irgendwie dann auch trotzdem noch das zu verwirklichen und wo ist es vielleicht auch besser, einfach wirklich Abstriche zu machen. Mhm. Weil mir das wichtiger ist, dann eine schöne Zeit auch mit meinem Kind zu verbringen.
Jetzt muss man ja sagen, dass ihr schon einiges gewohnt seid, weil ihr Reisen so wahnsinnig gewohnt seid und weil ihr auch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Dinge in eurem Leben gesehen habt, die andere, die nur in ihrer Heimatstadt bleiben, nicht gesehen haben. Sowohl schöne als auch wahrscheinlich weniger schöne Dinge. Wie gehst du mit so Gefühlen wie Unsicherheit um? Oder Risiko, dass das irgendwie nicht klappen sollte? Bist du da eher locker eingestellt und sagst, wir probieren das hier und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, gehen wir nach Hause? Oder was sind da so deine Gedanken?
Ich bin eine tendenziell sehr längerfristig planende Person und ich brauche so ein bisschen Sicherheit, was längerfristige Sachen angeht. Aber ich bin bei der Sache hier komplett easy und entspannt, weil ich weiß, wenn es klappt, dann klappt es und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Erstens, ich mache mir keine Sorgen um meinen Job. Das habe ich früher auch noch gemacht, als ich selbstständig war, weil ich nicht gewusst habe, wann kommt ein Auftrag rein. Aber inzwischen bin ich so, dass ich denke, ich habe 2 Studiengänge, eine zusätzliche Ausbildung und super viel Arbeitserfahrung. Ich finde sowieso was. Ja? So wirklich habe ich das Gefühl und ich brauche da auch nicht drüber nachdenken. Ich habe da keine Angst mehr und das ist gut. Aber ich hatte die auch mal so. Was mir Sorgen macht oder wo ich eben eher Ängste habe und wo ich die Risiken sehe, ist eher dieses Kurzfristige, dass wir wussten im Januar noch nicht, wo wir im Februar wohnen. Ich wusste im Januar noch nicht, wie die Kinderbetreuung ist. Das heißt, ich weiß halt in den Zeiten der Unsicherheit, wenn wir hierher ziehen oder wir sind jetzt im Sommer, sind wir auch wieder für 3 Monate da in Hamburg, ja, kommen wir zurück, naja, was machen wir denn da mit der Kinderbetreuung? Das heißt, eher die kurzfristige Betreuungssituation und damit auch Work-Life-Balance sozusagen. Ne? Ja. Also wie organisieren wir uns als Familiensystem? Das macht mir meistens mehr Bauchschmerzen, aber dieses längerfristige überhaupt nicht.
Und wenn du Bauchschmerzen hast, dann immer als in der Rolle als Mutter oder als Position oder als in der Rolle einer von dreien in einer Familie oder auch in der Rolle als Agnes selbst? Also nur für dich quasi.
Nee, meistens ist es dann die Rolle zwischen Mutter und in dem Sinne Gründerin. Mhm. So, weil wenn ich weiß, dass vielleicht was noch nicht geklärt ist, dann kann es wieder sein, dass ich meistens zuallererst irgendwie die Mutterrolle und für Frieda da sein will, ja, und dass ich dann aber wahrscheinlich, wenn es halt nicht geklärt ist, weniger als Gründerin hier für Viva Con Agua in Kalifornien machen kann.
Ja.
So. Und das würde aktuell, das ist dann halt so balance.
Würde aktuell in dieses Lebenskonstrukt auch Baby Nummer 2 reinpassen?
Ja, diskutieren wir es halt längere, kürzere Zeit auch darüber. Wir wissen es nicht, aber wir sind tendenziell offen. Also es ist jetzt nicht, wir haben ehrlich gesagt ja Frieda auch nicht so richtig geplant, sondern wir waren in den Herzen bereit sozusagen. ja, also wir sprechen darüber, wie das immer am besten ist. Natürlich wissen wir, gerade in der Gründungsphase und wir wollen hier gemeinsam Gas geben, aber und das sehe ich bei ganz vielen Projekten auf der ganzen Welt eigentlich so. Ich finde es auch immer gut, das von vornherein so anzulegen, dass es nicht immer nur an den Gründern hängt. Ja? Mhm. Das heißt, auch hier finde ich das mit super wichtig, dass wir Locals haben und lokale Leute haben, die einfach das Ganze, die sich mit anstellen, die sich mit selber finden oder die, ne, das sind ja verschiedene, wir sagen immer, man kann seinen eigenen Job bei uns mitkreieren, holen einen Investor mit an Bord oder einen Sponsor und schaff dir dein eigenes Projekt sozusagen. Und auch hier wollen wir einfach Leute, die Bock haben, irgendwie das Ganze voranzutreiben, weil wir wollen ja nicht längerfristig hier auswandern, sondern das Ganze nur mit aufbauen. So. Mhm. Das heißt, auch hier überlege ich natürlich so, wie kann man das Ganze so aufbauen, dass es nicht immer alles an mir hängt. Ne?
Ja. Findest du, das Gefühl ist von Working Moms in L.A. ein anderes als in Hamburg?
Ja. Also ich glaube, die Menschen, viele in L.A. hustlen natürlich total und haben halt 3 Jobs gleichzeitig. Das ist so die eine Seite. Also ich sehe das, wenn man dann die ganzen Familien anschaut in anderen Vierteln. Und dann gibt es aber die anderen Viertel, die eher Richtung Berg sind und so weiter, wo es natürlich auch wieder ganz anders ist. Aber natürlich, man sieht das an der Kinderbetreuung irgendwie auf Spielplätzen. So, da gibt es selten Mütter. Mhm. Die Mütter, die auf Spielplätzen sind, sind europäische. Alles andere sind Nannies. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Und das finde ich auch irgendwie, also ne, klar, wir haben auch Au-pair und auch, das klingt immer so, als wäre Frieda den ganzen Tag nicht da, aber es ist eher das Gegenteil. Wir machen das sehr flexibel. Wir nehmen sie auch eher sehr viel mit oder gehen, wenn wir im Urlaub sind oder für 2 Wochen weg sind, hatten wir immer Au-pair dabei und Kind dabei und haben, glaube ich, viel mehr Frieda um sich, wie wenn ich jetzt einen 8-Stunden-Job habe, wo ich morgens hingehe und an den Abend zurückkomme. Ja?
Ja, ja.
Auch in Hamburg war es immer so, mal Mittagessen hier zusammen, dann da Kita abholen, dann abends nochmal arbeiten. Wir sind halt sehr flexibel sozusagen, aber ich glaube, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit irgendwie mit Frieda und Micha auch. Aber wenn ich mir das hier angucke sozusagen, wie viele vielleicht gar nicht die Chance haben oder ganz viele Nannies einstellen und sowas, das ist irgendwie, es sieht von außen aus anders aus und ich will es noch nicht so richtig beurteilen, weil ich natürlich noch nicht dahinter schauen kann, so, aber ich spreche natürlich auch hier mit Freunden, die halt auch sagen, es ist nochmal ein anderes Ding, also es ist nochmal eine andere Kultur und es ist auch bei vielen nochmal ein anderer Hustle und da komme ich wieder mit zurück zu dem Privileg, wo ich auch weiß, was ich für ein Glück habe, dass ich das alles wirklich so machen kann und viele andere können das gar nicht, so, ne? Mhm. Deswegen so, es ist leicht, darüber zu urteilen, zu sagen, oh, die haben alle Nannies, aber auf der anderen Seite, vielleicht schaffen sie es auch nicht anders. Und bei uns haben wir die Möglichkeit, 1 bis 3 Jahre irgendwie Elternzeit zu nehmen, sozusagen. Das gibt es ja in ganz vielen Ländern gar nicht. Da muss man nur in die Schweiz gucken und da gibt es das nicht mehr. Ne? Also deswegen auch da so versuche ich da meine verurteilende Brille irgendwie zurückzunehmen. Ja. Aber ja, ich merke, es ist was anderes. So.
Ja.
Bin ja auch... Frieda war jetzt 2,5 Jahre zuckerfrei.
Ja.
Bisher. Das ist auch nicht das Land des zuckerfreien Konsums hier, ja. Also man stößt auch da bei solchen Sachen an Grenzen, wenn man jetzt der Kita sagt, so, ja, aber wenn es geht, noch keine Schokolade, bitte.
Ja. Du hattest vorhin die Work-Life-Balance angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in eurem Job es gar nicht so einen richtigen Cut gibt, oder? Zwischen Work und Life. Ich stelle mir das so total... Hand in Hand vor irgendwie. Und erst recht, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ihr wahrscheinlich auch noch viel mit Deutschland arbeitet, habt ihr noch die Herausforderung der Zeitverschiebung. Also wahrscheinlich ist euer Job ja eher 24/7.
Ja, wir versuchen es aber auch einzudämmen. Ich bin da, glaube ich, besser als mein Mann noch. Klar, jetzt hier haben wir aber den Vorteil, dass wir jetzt morgens auf Deutschland arbeiten und dann in den USA. Weil dann geht ihr ja alle schlafen.
Ja, ja, stimmt.
Jetzt hat sich's noch mal ein bisschen verbessert, weil jetzt sind nur noch 7 Stunden. Jetzt ist das Zeitfenster ein bisschen größer. Mhm. Deswegen hätte ich heute auch schon früher gekonnt, aber ich wollte jetzt nicht nochmal umwerfen sozusagen. Aber ja, es ist so, dass man das natürlich dann aufteilt irgendwie mit den Sachen, wo man noch mit Deutschland arbeitet. Und dann ist es aber auch irgendwann so, dass man sagt, okay, man ist jetzt aber nicht die ganze Zeit in beiden Ländern oder in mehreren Ländern sozusagen mit dem Kopf, sondern dann ist man auch hier. Und das ist natürlich dann auch wieder der Vorteil der Zeitverschiebung. Aber wir haben natürlich nicht so richtig viele Grenzen, nee.
Ja. Und findet ihr noch Zeit für euch als Paar? Also man ist ja... Du bist zwar Activist, Creator und Mother, aber du bist ja irgendwo auch ja, Wife oder Girlfriend oder was auch immer man so ist, Partner.
Ja, haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass es natürlich immer schwieriger wird, so. Egal ob mit Kind oder in einer Beziehung, wo man gemeinsam arbeitet und etwas Neues gründet und natürlich erstmal viel mehr Energie reinsteckt, wie wenn man jetzt einfach nur... ich sag mal, so einen 9-to-5-Job hat. Aber das ermöglicht uns natürlich dann auch das System mit Au-pair oder jetzt Großmutter sozusagen da zu haben, dass wir halt auch dann immer wieder uns versuchen zu sagen, komm, jetzt gehen wir abends mal was trinken. Und wir nehmen uns mal Zeit für uns. Und deswegen, als wir letztes Jahr Kita hatten plus Au-pair, war es eher so, weil wir gewusst haben, dann kann ich auch mal Sport machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, das geht von meiner Arbeitszeit ab. Oder ich treffe mich mal abends mit Freunden und das geht nicht von meiner Arbeitszeit ab. So, ne? Ja. Also das System ermöglicht uns, flexibler zu sein in diesem Leben. So. Und deswegen finden wir das irgendwie ganz gut, weil man dann halt genau solche Sachen halt noch viel einfacher machen kann und eben aber auch mit der, also ne, so innerhalb der Beziehung sagen kann, so jetzt komm, lass mal auf das Konzert gehen am Sonntagabend.
Ja, ja. Fällt es dir leicht, Hilfe in dieser Beziehung anzunehmen? Oder ist es was, wo man sich so ein bisschen reinfühlen muss?
Ich kann überhaupt nicht gut Hilfe annehmen, aber System Au-pair und Kinderbetreuung ist ja dann sozusagen eigentlich schon fast eher, bin ich Arbeitgeberin, ja, das ist nicht Hilfe, sondern das ist, da steht auch was dagegen sozusagen und wir haben echt durch Glück ganz viele Bezugspersonen. Frieda hat sehr viele Bezugspersonen. Und es war auch immer mehr so, dass es dann auch da möglich war, dass ich mal eine ihrer Patinnen angerufen habe und gesagt habe, hier kannst du nicht irgendwie für 2-3 Stunden mal kommen. So. Und dass ich dann gemerkt habe, das ist gar nicht Hilfefragen, sondern die wollen das. Ja, ja. Die haben total Bock, mit der Kleinen halt auch Zeit zu verbringen. So. Und das schwappte bis hier rüber, dass wir hier sozusagen auch nochmal eine andere Bezugsperson hatten, die gesagt hat, klar, komme ich jetzt irgendwie, wenn euer Au-pair nicht da ist, kann ich auch mal einen Tag auf sie aufpassen.
Ja.
Und das sind, also sie hat wirklich einige nahe Bezugspersonen, auch 5 Paten insgesamt, weil wir uns das damals so überlegt haben, unabhängig jetzt von Schwestern, Brüder oder sowas, sondern wirklich Freunde. Und das ist, finde ich, auch was, wo ich merke, das ist eigentlich ganz toll, das System, dass man sozusagen den kleinen Kreis dieser Mikrofamilie wirklich öffnet mal wieder.
Ja.
Und der Spruch erlebt, dass man halt ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Ja. So. Und wenn man das Ganze so ein bisschen öffnet und verteilt, dann merke ich auch, dass es dann auch sich total gut anfühlt, irgendwie, wenn man dann mal 3 Stunden in die Sauna geht abends und Zeit für sich nimmt. So, ne?
Ja. Das ist umso bemerkenswerter, dass ihr quasi nach L.A. gegangen seid, ohne ja dieses Netzwerk so 1:1 mitzunehmen. Ne? Wie ist denn der Stand der Dinge? Meint ihr, dass das Au-pair-Mädchen noch nachkommen wird oder ist das, müsst ihr euch einen neuen Plan überlegen?
Seit gestern hat ja Trump die Grenzen geschlossen.
Ja.
Das bedeutet, in den nächsten 30 Tagen kommt hier sowieso niemand mehr rein aus Deutschland.
Mhm.
Das bedeutet sowieso, die Planung wird eine andere werden. Jetzt kam eben meine Mutter und ist eingesprungen. Sie wollte uns sowieso hier besuchen kommen. Meine Mutter ist auch selbstständig. Das heißt, sie kann halt auch mal länger nicht arbeiten oder, weil sie Fotografin ist, kann auch hier weiter an Projekten arbeiten, weil Kalifornien natürlich sehr fotogen ist, ja.
Ja.
Und das ist natürlich ganz toll, aber das hat jetzt wieder durch Zufall funktioniert, aber es bedeutete für mich ein paar Wochen lang leicht panisch durch die Welt zu laufen und nicht zu wissen, ob es jetzt klappt sozusagen.
Ja. Habt ihr schon, also wir haben schon eben im Vorgespräch ja schon darüber geredet, dass jetzt Corona natürlich auf alle irgendwie Auswirkungen hat, ebenso auch auf euer Projekt. Was ist so das Schlimmste, was passieren könnte für euch?
Oh. Lange Pause. Ich will das gar nicht für uns. Ich will es gar nicht für uns sagen. Ich sehe das gar nicht nur aus unserer Perspektive. Ich weiß einfach, wie viele Menschen auch in einem Land wie hier betroffen sein können, die halt keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Ja? Mhm. Wie viele Menschen treffen kann. Aber ich weiß auch gleichzeitig, wie viele andere Krankheiten es gibt auf der Welt, die tagtäglich Menschenleben fordern. So. Deswegen muss man das auch immer noch in Relation sehen. Aber das Schlimmste, was insgesamt passieren kann, ist natürlich, dass die Leute so panisch werden, dass ganze Wirtschaftssysteme zusammenbrechen. Ganz ehrlich, muss man mit ein Stück weit ja auch überlegen so, und ich hoffe einfach, dass die Politiker irgendwie da die Kurve kriegen, und ich finde auch immer leider, dass solche Katastrophen und genauso Angstmache halt auch dazu führt, dass die politische Situation, dass es wieder sehr nationalistisch orientiert zurückschwappt sozusagen, die ganze politische Lage, und das ist was, wovor ich am meisten Angst habe.
Ja, es wird noch interessant auf jeden Fall. Hat sich dein Gefühl für deinen eigenen Job verändert, seit du Mama bist?
Ja. Ja, klar, total. Weil ich ganz viel mehr in Relation sehe. Weil natürlich für mich, also erstens, das ist mit der komplexeste Job, den man, glaube ich, haben kann, Mutter zu werden. So. Ja. Und das war mir früher nicht bewusst. Ich dachte schon, ein Festival zu organisieren sei viel. Das andere ist, finde ich, noch viel komplexer, weil es natürlich auch sehr viel emotionaler ist in sehr vielen Dingen sozusagen. Ne? Und da hat sich natürlich auch meine Arbeit dann nochmal verändert. Ich sehe manche Sachen gelassener und merke irgendwie bei manchen Sachen irgendwie, dass ich darüber lachen muss, wenn das als Problem jetzt angesehen wird, weil ich denke, ja, nee, das ist gar nicht so richtig krass irgendwie. Also ich habe so eine andere emotionale, wie sagt man dazu, Distanz zu manchen Problemen, die ich davor noch hatte und die für mich schlimm waren sozusagen. Aber ich muss auch sagen, ich merke immer mehr, wie wichtig auch diese weibliche Schöpferkraft ist für unsere Gesellschaft und für die Arbeit und für Unternehmen.
Ja.
Und das ist was ich jetzt in den letzten Monaten eher so richtig erkundige, wie viel auch diese schöpferische weibliche Kraft irgendwie das Nährende ist irgendwie. Und das ist, was leider heutzutage oftmals noch nicht so richtig gewertschätzt wird oder anders gewertschätzt wird und so. Und wo mich ganz viel beschäftige irgendwie, wie das sich dann auch in beruflichen irgendwie widerspiegelt, irgendwie gesellschaftlich widerspiegelt und wie ich da auch einen anderen Bezug dazu bekomme und auch merke, dass ich immer mehr darüber spreche, weil ich da auch merke, dass und da jetzt auch wieder fernab von wer passt mehr auf die Kinder auf sozusagen, aber trotzdem diese Rolle als Frau und als Schöpferin irgendwie einfach noch für mich so, ich habe da viel mehr Respekt vor und ich merke einfach, man muss darüber sprechen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die auch gerade in den ersten Jahren sich ganz schön einsam fühlen und da auch oft die Ellbogen ausgefahren werden, leider merke ich oft so. Ne? Also alleine, wie oft ich mich am Anfang auf Spielplätzen von irgendwelchen Kommentaren verunsichern habe lassen, das will ich nicht. Und ich finde, das sollte man auch unter Frauen nicht machen. Und da sollte man irgendwie auch viel solidarischer sein sozusagen in dieser Rolle, wo wir sozusagen heutzutage sowieso irgendwie mehr in Doppelrollen reinkommen oder mehrere Rollen annehmen müssen, dass das halt auch eine Überforderung ist. Und dass da halt, finde ich, nochmal mehr so eine Gemeinschaft auch unter den Müttern irgendwie total wichtig ist.
Meinst du, es hätte für dich einen Unterschied gemacht, wenn dein erstes Kind ein Junge geworden wäre?
Nee. Nee, überhaupt nicht. Nee. Nee, glaube ich nicht. Vielleicht, wollte gerade sagen, vielleicht wäre sie dann nicht so ein Papakind, aber sie ist auch kein richtiges Papakind sozusagen. Man sagt ja immer, dass die Mädchen Papakinder werden. So, ich war zumindest.
Und die Jungs für die Mamas.
Aber das kommt halt auch erst später. Also, das ist die ersten 2-3 Jahre oftmals noch nicht so.
Ja.
Deswegen.
Nee, ja, dann hoffe ich, dass wir. Egal, ob unseren Töchtern oder Söhnen irgendwas hinterlassen werden, was irgendwie die Welt ein bisschen anders macht. Ich glaube, dass es schon mal ganz wichtig ist, dass man so vorlebt, dass man nicht nur Mutter sein kann, sondern auch gleichzeitig etwas für sich tun kann. Das ist so das, was ich so am meisten momentan so erfahre. Das ist zwar auf der einen Seite ja gerade auch in eurem Fall nicht nur einfach nur ein Job ist, sondern auch oft Berufung. Aber dass es halt auch umso wichtiger ist, dass man einfach was für sich macht. Also dass es einem ja so viel mehr noch gibt, als einfach nur die Miete zu bezahlen, sondern so ganz viele andere Ebenen noch anspricht, die auch super wichtig sind und die sonst einfach verloren gehen auf dem ganzen Weg.
Das meine ich gerade mit dieser weiblichen Schöpferin. Also was für eine starke Macht da dahinter ist und was ich merke, was das mit mir selber macht, das bringt mich sehr, sehr, sehr viel weiter. Und ich weiß natürlich auch, dass ich da gerade mir auch ganz viel Input hole von außen und irgendwie ganz bewusst auch solche Sachen lerne. Und jetzt werde ich wieder so ein Wochenende machen hier auch mit anderen Frauen. Und da geht es auch ganz viel um Mutter sein, Frau sein, Entrepreneur sein. Und ich finde die Themen unglaublich spannend so. Und vor allem merke ich halt auch, welche neue Rollen sozusagen oder welche Vorteile oder welche neuen Skills man halt irgendwie auch erwirbt, wenn man eben auch Mutter wird. So, ne? Und wie sich das dann halt auch ins Berufliche irgendwie rein auswirken kann. So. Und das finde ich total spannend.
Ja. Agnes, ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg da drüben. Dass es alles erstmal so nach Plan läuft und wenn nicht, dann muss man sich halt einen neuen Planer belegen. So ist es ja meistens im Leben.
Richtig.
Und ich hoffe, dass ihr da ganz viel bewegen könnt und es bald Viva Con Agua LA ganz offiziell und mit vielen Anhängern gibt da drüben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, darüber zu sprechen, weil ich die Themen einfach immer so wichtig finde und merke, dass sie auch mir immer wichtiger werden. Vielleicht sehen wir uns ja trotzdem mal in Hamburg dann in echt.
Das ja, würde genau. Mich sehr freuen. Super, vielen Dank.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer von euch Viva Con Agua noch nicht gekannt haben sollte, der sollte sich auf jeden Fall damit vertraut machen, denn die Mädels und Jungs, die leisten wirklich Großartiges. Ich hoffe, das Gespräch mit Agnes hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn bewertet und ihn empfehlt. Schickt mir gerne Gästevorschläge bei Instagram an mompany_podcast. In jedem Fall aber bleibt gesund, eure Noah.